Ja, hallo. Ist es halb? Ja, willkommen. Ich bin Astro und ich habe meine Diplomarbeit bei Buddycloud gemacht, wo wir ein dezentrales soziales Netzwerk aufbauen und dachte mir, ich langweile euch hier mit UML-Diagrammen und so. Aber dann habe ich mir überlegt, was ich eigentlich will, ist euch ein bisschen zu helfen, wenn ihr einen sozialen Netzwerkdienst euch raussucht, dass ihr zwischen den Providern vergleichen könnt anhand von semantischen Schnittstellen. Das klingt vielleicht auf den ersten Eindruck, ein bisschen wie das völlige Gegenteil von Privacy. Aber wenn wir keine offenen Schnittstellen für diese Dienste haben, dann laufen wir Gefahr, in Monopole gesperrt zu werden. Und wenn wir keine Wahl mehr haben, welchen Anbieter wir nehmen können, dann hat die Privatsphäre noch viel weniger Stellenwert. Dann können wir viel weniger darüber entscheiden, wie viele Daten wir preisgeben. Und natürlich, falls irgendjemand selbst an irgendeinem Projekt mithackt, wäre es schön, ganz viele verschiedene Standards zu unterstützen. Als erstes gehe ich ein bisschen auf die Grundlagen ein, die Aspekte von sozialen Netzwerkdiensten und ein paar Basistechnologien. Ich will ein paar Fachbegriffe erwähnen und möchte die auch erklären. Als nächstes gehe ich auf Formate für Nutzerdaten ein und anschließend kommen dann Formate für Inhaltsdaten. Und zum Schluss stelle ich ein paar verschiedene Ansätze vor für dezentrale soziale Netzwerke. Was macht also so ein soziales Netzwerk aus, so einen sozialen Netzwerkdienst? Hier haben wir mal die 57 Datensätze, die man bekommt, wenn man Facebook irgendwie seinen Pass oder seinen Personalausweis kopiert und die ganz dolle überredet. Dann bekommt man eine CD mit einem PDF drauf und da ist es dann alles aufgeschlüsselt. Augenmerk liegt auf den User-Accounts, wie die bei Facebook genannt werden. Das ist gleich der erste Eintrag. Die Benutzer sind Targets, Ziele. Aber es gibt auch eine schönere Definition von Boyd und Allison. Da bieten die sozialen Netzwerkdienste drei Aspekte. Das erste ist, dass die Nutzer ein öffentliches Profil definieren können und das besteht aus Inhalten, die sehr diensttypisch sind. Also beispielsweise bei einem Bloganbieter kann ich Texte publizieren, auf einer Videoplattform kann ich Videos publizieren, auf einer Fototauschplattform kann ich Fotos, sind Fotos die Inhalte. Als nächstes, und das ist das Key-Feature von sozialen Netzwerken, kann ich Verbindungen zwischen Nutzern definieren. Und darauf komme ich gleich, was diese Verbindungen bedeuten können. Und was noch interessant ist als drittes, ist, dass die Nutzer die Verbindungen der eigens verbundenen Nutzer durchstöbern können. Das ist einerseits interessant für Neugierige, man kommt auf neue Inhalte. Andererseits sollte man sich darüber auch Gedanken machen, weil wenn es jetzt sowas wie in Richtung einer Rasterfahndung gibt, wir hatten das ja mit Handygate hier kürzlich in Sachsen, dann würde ich als Ermittler natürlich als erstes das soziale Umfeld durchleuchten. Okay, kommen wir mal auf so ein paar Basistechnologien. Wie gesagt, ich will ein paar Fachbegriffe erwähnen, deshalb erkläre ich mal kurz so ein paar Grundlagen, die vielleicht für einige langweilig sind. Also das Problem ist, die Computer müssen wissen, wo sie Text oder Inhalte herholen und wo sie aufhören müssen zu lesen. Und es geht um Struktur von Daten. Ja. Als erstes hätten wir da die Grundlage des Webs, das HTTP. Das HTTP funktioniert in einer Request-Verschlüsselung. Response, in einem Request-Response-Ablauf, also wenn ich eine Ressource abfragen will, wie eine URL, dann schicke ich an den Server, in diesem Fall example.com, das steht auch in der URL, dann schicke ich ihm den Pfad, den ich haben will. Und der gibt mir dann das Dokument bzw. die Ressource zurück. 200 ist so ein Erfolgscode, heißt, die Ressource gibt's. Was zum Beispiel noch bekannt ist, ist 404 für nicht gefunden. Weiterhin wichtig im Web sind die Links. Also das Merkmal von Hypertext ist die Verlinkung. Und das sind eben nicht nur, wie hier der auch bekannte A-Tag im HTML, einfach ein Link auf ein anderes Dokument, sondern man kann auch andere Dinge einbinden, wie Bilder, Videos und viele andere, ja, auch Code. Und die können natürlich auch von anderen Servern geladen werden. Also es können vollständig URLs sein. Okay, alternativ zu Verweisen kann man auch Dinge in Webseiten einbetten. Dazu muss man dann keinem Link mehr folgen, sondern kann auf die Daten gleich zugreifen, wenn man einem Link folgen müsste. Sowas nennt man dann Discovery. Prinzipiell ist es immer so ein Ausgleich zwischen Flexibilität und Größe und Performance. Also hier im ersten Beispiel haben wir statt eines externen Stylesheets können wir das auch im HTML schreiben. Genauso natürlich mit Scripts. Das kennen vielleicht viele vom Cross-Site-Scripting, wenn man da irgendwie nicht aufpasst, was man da in sein HTML reintut. Falls das irgendwie von einem Nutzer beeinflusst werden kann, dann kann man hier einfach mal ein Script einfügen und das würde eine Messagebox aufpoppen. Und sowas geht auch sogar mit Bildern. Also dieses Smiley hier ist in dieser Website drin. Und das ist eine sogenannte Data URI, die BS64 encoded ist. Das steht eingebettet im HTML. Dieses HTML, das ist ein Baum. Der Baum hat eine Wurzel, das ist dieses HTML-Element, was wir hier gerade gesehen haben. Okay, das ist hier von der Ecke verdeckt. Und da haben wir eine Gruppierung, die möglichst sinnvoll ist. Also im Head haben wir einen Titel und so ein paar Verweise auf zum Beispiel Stylesheets. Und im Body haben wir dann die Inhaltsdaten. Und da gibt es zum Beispiel eine Überschrift und in einem weiteren Container gibt es einen Absatz und eine Liste. Also eine strukturierte Gruppierung von Informationen. Und wie die strukturiert sind, das ist meistens in gewissen Standards definiert. Und mit diesen Standards kommen dann Tools wie Schemas, mit denen kann man dann das Dokument überprüfen, ob es denn den, der geforderten Spezifikation entspricht. Okay, kommen wir jetzt zu den Nutzer-Metadaten. Das sind jetzt Beispiele zur Repräsentation von beliebigen Nutzerdaten. Ganz bekannt zum Beispiel von Adressbücherprogrammen und Smartphones ist zum Beispiel das V-Card-Format. Das ist wieder was ganz anderes als XML. Das will niemand wirklich parsen, weil da gibt es zum Beispiel so mehrzeilige Einträge, die hier mit einem Space beginnen müssen und sowas. Alternativ gibt es genau dasselbe Datenformat, nur mit einer anderen Syntax auch in XML beispielsweise. Und wenn man sowas nicht verlinken will, sondern die Informationen sowieso schon auf der Website stehen hat, kann man die auch einfach so eingebettet semantisch anreichern. Zum Beispiel mit HCard. HCard gehört zu den sogenannten Microformat-Standarden. In den Microformat-Standarden markiert man die semantischen Informationen mit CSS-Klassen, die eigentlich fürs Styling gedacht sind. Deshalb ist es eher so eine Krücke, aber es funktioniert. Also dieses div hat in der Klasse ein vCard-Element Also es mappt genau auf dieses zuvor vorgestellte V-Card-Format. Und das geht von hier oben bis hier unten. Und darin hat man weitere Elemente mit weiteren CSS-Klassen, die wieder auf einige Felder in diesem Format matchen. Ja, und so können zum Beispiel semantische Suchmaschinen da Informationen rausholen, wie Kontaktdaten. Sowas gibt es auch für Events. Das ist dann das iCall-Format. In der Microformats-CSS-Variante heißt das dann H-Event. Man kann auch zum Beispiel Informationen da reinpacken, die nicht dargestellt werden können. Die kann man dann zum Beispiel mit CSS verstecken. Und es gibt noch mehr Standards, die das so ähnlich machen. Von Google vor einem halben Jahr gestartet ist das Schema Org. Das benutzt dann nicht CSS-Klassen, sondern spezielle Attribute. Und es ist ein bisschen schade, dass die Welt immer so viele Standards hat. Dass das es gibt so ein Zitat, das Gute an Standards ist, dass es so viele davon gibt. Okay. Genau, was sind eigentlich die Nutzerprofile? In den Nutzerprofilen haben wir deskriptive Metadaten. Die sind natürlich pro Plattform spezifisch, zum Beispiel, wie lange ist der Benutzer schon angemeldet. Ganz wichtig für das soziale Netzwerk sind natürlich die Verbindungen. Und was so einen Dienst eigentlich ausmacht, sind die Inhaltsdaten. Und diese Inhaltsdaten, diensttypisch wieder, sind aber meistens je nach Benutzeraktivität chronologisch angeordnet. Und das heißt, wir wollen da eigentlich Updates. Wir wollen immer, wenn ein Freund oder ein Followee in den sozialen Netzwerken etwas veröffentlicht, wollen wir darüber Bescheid wissen. Und für genau solche Updates gibt es im Internet schon etablierte Standards. Das sind die Feeds. Ein ganz bekannter Vertreter davon. Ah ja, hier sehen wir das nochmal. Bei Twitter zum Beispiel haben wir Updates und mit Zeitstempel. Genauso bei Delicious haben wir wieder Nutzermetadaten und Einträge mit Zeitstempel. Ebenso bei GitHub, unserem Lieblingssozialen Netzwerk für Coder, gibt es wieder Metadaten und Nutzerverbindungen und wieder Updates. Ja, Feeds als Darstellungsmethode haben da einen ganz berühmten Vertreter, mit dem alles losgegangen ist, und das ist das RSS. RSS hat leider als erster Vertreter der Feed-Formate ein ziemliches Versionschaos hinterlassen. Also es gibt da die Version 0.9.1 und die 0.9.2 und die 2.0. Die sind ziemlich ähnlich zueinander, aber beispielsweise gibt es dann noch die 1.0. RSS 1.0, das baut auf RDF auf, was so ein komplexes semantisches Markup ist. Und RSS hat aber noch mehr Probleme. Es ist nicht wirklich gut als XML-Schema definiert. Es geht nicht mit XML-Namespaces um. Wenn man HTML-Content einbinden will, muss man Erweiterungen nutzen und dann ist dem Parser auch nicht ganz klar, ob das nun wirklich immer HTML ist oder ob da nicht vielleicht normaler Text gemeint ist. Und solche Timestamps sind schwer zu interpretieren. Es gibt da als Konkurrenz den Atom-Standard, der ist sehr wohl definiert. Der ist in RFCs, den Internetstandards, spezifiziert. Und das Schöne ist hier, dass wir richtig einleuchtende Elementnamen haben, die gleichen Elementnamen für die Feed-Metadaten als auch wie die Update-Einträge. Und ja, den kann man eigentlich jedem nur ans Herz legen. Hat aber auch einiges an Flexibilität drin und Flexibilität hat seinen Preis. Wir haben da sogenannte Typattribute, die können Text, XHTML oder HTML sein. Hier mal als Beispiel für Text, das wäre ganz normaler Text. Das ist allerdings ein Titelelement. Auch da ist das erlaubt. Und ich sehe nicht so richtig den Sinn darin, warum man in Titel von Einträgen HTML erlauben will. Also das müsste man dann vielleicht rausfiltern, wenn man einen wirklich guten Parser entwickelt. Das gibt es auch als XHTML, was sich dann so richtig in einem Rutsch parsen lässt. Also wenn eine Software das hier rundherum verarbeitet, verarbeitet sie auch gleich das hier drin und stellt das als Baum dar. Das gibt einem natürlich die Möglichkeit, da schon mal sowas hier rauszufiltern. In diesem Beispiel haben wir hier ein H1. Wenn man das irgendwo einbindet auf einer anderen Webseite, macht das eventuell die Seitenstruktur kaputt. Also H1 ist die erste Überschrift. Genauso hier so ein Skript. Das wird halt schon gepasst, wenn man das Atom rundherum verarbeitet. Das kann man rausfiltern. Im Gegensatz dazu gibt es auch HTML-Content. Der wird hier so Escape dargestellt. Also LT ist das Escaping für kleine und GT ist das Escaping für Größe. Und wenn man das jetzt verarbeiten will, muss man, wenn man diesen Textinhalt jetzt hat, den nochmal durch einen HTML-Parser jagen. Und in dem Fall würde es zum Beispiel schief gehen. Hier haben wir einen Ausdruck, der aus dem Cross-Site-Scripting-Cheat-Sheet kommt. Wenn man jetzt mit einer Regex hier drüber geht, um zum Beispiel Script-Text rauszufiltern, dann wird dieser Teil entfernt und der Rest bleibt oder es wird nicht richtig erkannt und einige Browser interpretieren das aber. Also das ist schon tricky. Die Feeds, die findet man meistens mit diesem Symbol. Also so werden die in HTML eingebunden. Da sagt man, diesen Inhalt gibt es auch noch alternativ als strukturierte Daten in dieser Datei. Und die Browser haben bis vor einer Weile dann immer so ein schönes Symbol angezeigt. Leider ist das mittlerweile nicht mehr drin, weil könnte ja Leute verwirren oder so. Ist sehr schade. Okay. Ja, Feeds nutzen kann man mit so sogenannten Feed-Readern. Das sind halt Programme, die können die interpretieren, können auch die Browser zum Teil. Und da kann man dann zum Beispiel bestimmten Nutzern folgen, ohne dass man sich zwangsläufig einloggen muss, je nachdem, wie der Anbieter der Daten das natürlich anbietet. Ja, weitere Möglichkeit sind, also das sind Feed-Aggregatoren und eine weitere Unterart davon sind sogenannte Planets. Das sind Webseiten, die sowas zusammenfassen. Und da kann man in diesem Fall zum Beispiel auch einzelne User aus Microblogging-Plattformen, was ja auch soziale Netzwerke sind, rausnehmen. Und damit gab es zum Beispiel schon Listen, Twitter-Listen, bevor Twitter die nativ implementiert hatte. Um jetzt wirklich semantisch was mit den Einträgen anzufangen, gibt es eine sehr nette Erweiterung namens Activity Streams, die bietet einem einiges an Semantik, um diese Daten zu verarbeiten. Am wichtigsten ist das Verb. Also die Activity Streams geben einem immer so ein Konstrukt. Jemand hat irgendwas irgendwie gemacht, irgendwo. Und das Verb gibt am meisten Kontextinformationen, womit man dann filtern kann und sein Softwaremodell bearbeiten kann. Beispielsweise kann man ausdrücken, dass man einer Person oder einer Gruppe folgt oder nicht mehr folgt und das könnte dann die Software speziell verarbeiten. Ein anderer wichtiger Aspekt sind die Objekte, die haben sogenannte Typen. Und da kann man dann die Darstellung beeinflussen. Zum Beispiel für einen Bookmark, das würde auf den Bookmarking-Dienst Delicious zutreffen Oder wenn ich jetzt da angebe, dass ein Image gepostet wurde, dann kann ich das auch entsprechend als Bild anzeigen. Außerdem gibt es noch verschiedene weitere Metadaten, die ganz viele Dienste mittlerweile schon haben. Bei Twitter beispielsweise kann man immer seinen Ort mit angeben. Und dieses Source ist auch wichtig, denn es gibt ein Verb Share für das sogenannte Resharing. Also wenn ich einen Inhalt, den ich interessant finde, einfach mal weiterverteilen möchte, dann ja, kann ich das mit diesem Share ausdrücken und mit Source die eigentliche Quelle angeben. Denn bei dem Inhalt will man sehr wahrscheinlich den Originalkontext wie Kommentare und Likes angeben, nicht die Kommentare vom resharten Update. Und hier haben wir das mal als Beispiel im Atom-Entry. Zur Repräsentation von Beziehungen gibt es beispielsweise als einen von vielen Vertretern das XHTML-Friends-Network. Das bedeutet einfach, dass man in die Links in HTML-Seiten sogenannte Relation-Attribute gibt. Und da kann man zum Beispiel sagen, das ist hier ein Link und den reiche ich an mit der Information, dass das Ziel des Links ein Freund vom Betreiber dieser Seite ist. Genauso kann ich auch auf verschiedene Profile von mir selbst verweisen mit Realme. Und es gibt noch viele weitere Attribute. Und um das mal schön zu demonstrieren, gibt es von Google Google Social Graph so ein paar Tools. Hier habe ich zum Beispiel meine Seite angelegt, die auf so ein paar soziale Netzwerkprofile von mir verweist. Und die kann dann diese abrufen und dadurch spidern, welche Leute durch diese REL-Attribute es noch findet. Also zum Beispiel haben wir Sup als Netzwerk, da haben wir Identica und das war's schon. Ah, und FriendFeed. Die unterstützen das. Kommen wir zu Messaging-Protokollen, da gibt es schon ein paar Vertreter aus der Blogosphäre, also ein wenig ältere Technologie. Aber die halt eben schon existiert. Das erste ist Trackback. Da findet man sogenannte Endpoints, was auch wieder URLs sind, im HTML durch Discovery von Links. Und damit kann man automatisch kommentieren. Also es läuft so ab, man referenziert irgendwie einen anderen Blog-Eintrag, weil man über den in seinem eigenen Blog-Eintrag diskutiert. Und das Blog-System, wenn das dieses Trackback unterstützt, gibt dann einen automatischen Kommentar ab. Leider sehr anfällig für Spam geworden. Genauso Pingback wird auch über Links im HTML discovered. Ist wieder so eine URL zu so einem Endpoint und dann nutzt man XML-RPC, um da einfach seinen eigenen Link zu hinterlassen. In diesem Fall nur Erwähnung ohne, wie vorhergehend, ohne Kurzausschnitt vom Text. Ebenfalls anfällig für Spam, eine Lösung war zum Beispiel, bei den Empfängern der Pingbacks und Trackbacks zu prüfen, ob denn die Ressource, die auf einen linkt, wirklich auf einen linkt. Aber es ist natürlich für die Spammer auch temporär umsetzbar. Okay, kommen wir so langsam zur Dezentralität. Da möchte ich euch zwei Vertreter vorstellen. Das eine ist Allstaters, das andere ist BuddyCloud. Für OSTAT. Aber zuerst möchte ich noch einen sehr interessanten Aspekt aufweisen. Warum haben wir eigentlich keine dezentralen und benutzerfreundlichen sozialen Netzwerke? Weil sie nicht eindeutig sind. Man kann von diesen drei Aspekten sich nur zwei raussuchen. Wir können uns zum Beispiel DNS-Namen wie c3d2.de merken, weil es sinnvolle Namen sind, aber da gibt es eine gemeinsame Wurzel, das sind die DNS-Root-Server, also das DNS-System ist halt zentral und nicht dezentralisiert. Nicknamen hingegen sind extrem dezentralisiert, weil die unterliegen halt keiner zentralen Instanz. Und die kann man sich merken, aber die sind halt nicht sicher, die können mehrfach in der Welt auftreten. Eindeutige und dezentrale Identifizierer für Nutzer beispielsweise gibt es nur mit Kryptographie, wo man das auch wirklich sicher nachweisen kann, dass jemandem ein Identifizierer gehört. Aber kryptografische Fingerprints, die irgendwie 16 oder mehr Stellen haben, die kann sich niemand merken. Also Beispiele sind da zum Beispiel Tor Hidden Services. Ein Ausweg zum Beispiel ist hier, wenn man ein User Interface einen sogenannten Übersetzungsdienst anbieten lässt. Also beispielsweise, wenn ich einen Nick eingebe und der wird in meiner Freundesliste gefunden, könnte das System für mich automatisch übersetzen in einen sicheren, globalen, dezentralen Identifizierer. Okay, kommen wir jetzt zu OStatus. Da gibt es ein paar prominente Vertreter. Angefangen hat das alles mit Identica. Die gibt es jetzt in der 1.0. In einem ziemlichen Corporate Design, was vielen die Seite ein bisschen unsympathisch macht. Die haben, wie gesagt, OStatus erfunden und ja, treiben das auch voran. Eigentlich ist das so als Microblogging-Klon gestartet. Es wurde auch als Programmiersprache PHP gewählt. Bewusst, weil das halt auf jedem System läuft, beziehungsweise es sehr viele Hosting-Anbieter gibt, die nur das unterstützen. Mittlerweile kann das aber auch mehr als Microblogging, zum Beispiel Umfragen. Weiß nicht, ob das wirklich gut ins Konzept passt. Ein anderer sehr, sehr bekannterer Vertreter ist Diaspora. Hat wesentlich mehr Publicity erhalten, vor allem durch ihr Crowdfunding. Da haben sie ja irgendwie 2000% des gewünschten Geldes bekommen. Ja, die benutzen auch OStatus, ein bisschen anders, da komme ich dann gleich noch drauf. Und wenn jemand einen Server sucht, da gibt es eine sehr nette Seite, die heißt PotUpTime. Das ist einfach eine Tabelle mit öffentlichen Servern, wo sie nach Verfügbarkeit verglichen werden. Also wer einen sehr verfügbaren Server hat, wird dort sicherlich fündig. Okay, das OStatus selber benutzt für die Benutzerprofile HCard, das hatten wir vorhin schon, Atom und Activity Streams für die Inhalte. Um den sozialen Graphen abzugrasen, wird Portable Contacts benutzt. Das habe ich jetzt hier nicht vorgestellt, weil es ist ein ziemlich hässlicher Standard und benutzt außerdem kein XML, sondern JSON. Aber was wichtig ist, ist, wie man die Benutzer auflöst, da komme ich gleich drauf, wie die Abonnements und die Benachrichtigungen gemacht werden. Das sind die PubSub, HubBub und Salmon-Protokolle. Ja, PubSub, HubBub ist für Feed-Updates. Moment, Webfinger erst. Genau. Für Webfinger. Also ich kann von einem Nutzer in einem sozialen Netzwerk eine URL haben. Das ist dann meistens eine HTML-Seite, aus der ich schon viele eingebettete Informationen ziehen kann. Es geht aber auch kürzer und vor allem deutlich merkbarer, ähnlich wie E-Mail einer User-at-Domain-Form. Und dafür hat man sich auch ein URL-Schema ausgedacht. Also dieses Act für Account, Doppelpunkt. Das ist genauso was wie HTTP-Doppelpunkt oder Mail-to-Doppelpunkt. Wenn ich so einen Account-Identifier habe, dann hole ich mir die Domain daraus und hole mir einen sogenannten Extensible Record Descriptor. Den haben die Seiten immer unter dieser Well-Known Host Meta-Pfad. Also verschiedene Seiten haben das, sogar Gmail hat das für Gmail-Nutzer. Dort weise ich dann, also anhand dieses XRD weise ich dann, wie ich an das LRDD komme. Und in dem LRDD steht drin, wie ich das Benutzerprofil dann wirklich, also womit ich dann hier wäre, finde und wie ich die Inhalte finde. Lässt sich gar nicht so schwer implementieren. Also das sind halt bloß ein paar XML-Dateien, die man ablegen muss. Und dann können die Nutzer anhand von solchen hübschen, merkbaren Identifizierern aufgelöst werden. PubSubHubPub kommt von Google. Und dient dafür, Feed-Updates in möglichst Echtzeit zu übermitteln. Also normalerweise läuft das so ab, ich muss solche Inhalte regelmäßig abfragen. Und ja, wenn es was Neues gibt, dann freue ich mich. Und wenn es nichts Neues gibt, was meistens der Fall sein wird, dann habe ich einfach mal Bandbreite verschwendet. PubSubHubPub sorgt dafür, dass man sich zu einem Topic, also einem beliebigen Feed, abonnieren oder unsubscriben kann, und dazu gebe ich dann immer eine Callback-URL an. Die wird dann aufgerufen, wenn es was Neues gibt. Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ich mich irgendwo subscriben möchte, muss ich einen eigenen Server betreiben. Wie man dieses Feature erkennen kann, dieses schöne Echtzeit-Feature, ist, wenn es im Atom-Feed ein Link-Rel-Hub gibt. Und das ist der Endpoint, wo man dann seine Subscription aufgeben kann. Ja, vermeidet periodisches Nachfragen und verringert die Verzögerung von Updates, weil die kommen halt möglichst bald. Ein Geschwisterprotokoll in OStatus ist dann Salmon. Das ist ein Messaging-Protokoll. Salmon, für den Vergleich, Lachse schwimmen den Strom herauf. Da werden auch wieder Atom-Dokumente mit Activity-Streams dem Endpoint geschickt. Und den Endpoint, den kann ich zum Beispiel finden im Atom-Feed für Replies auf die Inhalte, auch pro Entry, also pro Inhalt spezielle Endpoints. Oder wenn ich einfach nur jemanden erwähne, finde ich im LRDD, also in diesem hier, finde ich auch so einen Salmon Endpoint. Und dem kann ich dann wieder Atom-Dokumente schicken, als Messaging. Mit Activity Streams, weil dann kann ich eben wirklich sowas wie, ich folge dir jetzt, übermitteln. Das Problem ist aber, das funktioniert über HTTP, und bei HTTP bin ich halt einfach nur irgendein Client mit irgendeiner IP-Adresse und weise mich nicht aus. Und um die Identität von den Sendern zu überprüfen, gibt es dort die sogenannten Magic Signatures. Das ist einfach nur das Dokument, der Atom-Eintrag in BS64, weil diese Daten so als Text kann man signieren. Wenn man den Atom-Eintrag so drin hätte und man hat ihn schon gepasst, hat man das Problem der Canonicalization. Wenn man diese Elemente schon verarbeitet hat, spielt die Reihenfolge beispielsweise diese Attribute keine Rolle mehr. Und um die wieder zusammenzusetzen, um die Signatur zu überprüfen, gibt es verschiedene Verfahren, die alle nicht so ganz gut funktionieren. Und deshalb ist diese Form der Verifizierung des Serialisierten schon ganz praktisch. Das Problem bei den Magic Signatures sind, da hat man so einen Standardalgorithmus spezifiziert mit RSA und so ein bisschen Padding. Allerdings hat man den detailreich spezifiziert und sehr viele Implementierungen implementieren den irgendwie anders. Also ein älteres Identica kann nicht mit einem neueren reden und Diaspora macht es auch ganz anders, weil die für Messaging gerne End-to-End-Verschlüsselung haben, nicht nur Signierung. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung wird natürlich auf dem Server gehandhabt, also ist nicht wirklich Ende-zu-Ende. Und die Schlüssel für diese Signierung kommen auch aus den Deskriptoren für die User. Ja, kommen wir noch kurz zu BuddyCloud, was wir uns da überlegt haben. Hier mache ich das ein bisschen Top-Level, um euch nicht ganz so sehr mit XMPP zu belasten, weil für viele reicht das Web schon. Die BuddyCloud-Architektur sieht folgendermaßen aus. Wir setzen auf XMPP auf, da wird uns schon ganz viel gegeben. Vor allem setzen wir XMPP-Server voraus. Also XMPP ist ein Instant-Messaging-System, das ist vormals bekannt unter dem Namen Jabber. Und das ist schon föderiert und dezentral. Also der Server übernimmt für uns die Aufgabe, mit anderen Servern zu reden. Er übernimmt für uns die Aufgabe, mit Clients zu reden, auch über HTTP. Und alles, was wir noch bauen müssen, ist so eine Komponente auf dem Server, die sich um die Ablage der Inhalte kümmert und die die Benachrichtigung übernimmt. Und eben die sozialen Netzwerkfunktionen, aber unser Client zum Beispiel wird als statische HTML- und JavaScript-Datei ausgeliefert und redet nur über XMPP-Technologien wie diesen HTTP-Layer, womit man das auch per AJAX benutzen kann, mit dem Netz. Das ist sehr, sehr bequem und elegant. Unser Datenmodell sieht so aus, wir haben diesen Service laufen und jedem Nutzer ist ein sogenannter Channel zugeordnet. Die Channels bestehen aus sogenannten Knoten und das ist das Hauptmerkmal. Also wir haben Knoten zum Beispiel für jeden User gibt es einen Posts-Knoten, um eine Kommunikation wie bei Facebook mit Antworten, also Kommentaren von anderen zu erlauben. Es gibt zum Beispiel auch einen Statusknoten, um so eine Twitter-Style Microblogging zu realisieren. Es gibt Knoten für Geolocation, um das getrennt zu haben. Und Informationen des sozialen Graphen verteilen wir auch über diese Knoten. Und diese Knoten haben primär assoziiert Items. Und das sind schon Atom-Entries, genau wie in dem Format, wie es von OStatus auch genutzt wird. Zusätzlich haben wir zu jedem Knoten Metadaten und damit ist ein Knoten schon äquivalent zu einem ganzen Atom- oder RSS-Feed. Und zusätzlich noch für die Echtzeitbenachrichtigung die Abonnements und ein ausgefeiltes Rechtekonzept. Ja, die Features sind, wir haben die Dezentralität durch XMPP gegeben. Echtzeitbenachrichtigungen sind in einem Instant-Messaging-Protokoll auch überhaupt kein Problem. Die Identifizierung ist genau wie bei Webfinger-Account-IDs oder bei E-Mail mit Jabber-IDs in der Form Benutzer@Domain. Und wir unterstützen auch verschiedene Zukunftsmodelle wie offene Inhalte, Inhalte, die nur für gewitelistete Benutzer zugänglich sind und ein Modell, das erlaubt, jede Subscription-Anfrage mit einer Bestätigung zu beantworten. Wenn ich jetzt ein Netz hätte, würde ich das noch kurz demonstrieren. Moment. Ah ja, jetzt funktioniert. So sieht BuddyCloud aus. Das ist noch alles unoptimiert und lädt gerade noch. Wenn denn das Netz steht. Das Netz sieht nicht wirklich gut aus, tut mir leid. Aber auf beta-buddycloud.com kann man das schon mal testen, wenn man da sehr, sehr neugierig ist und der Code ist von Anfang an Open Source, wenn man da mitmachen möchte. Ja, tut mir leid, das Netz gibt's nicht her. Gut. Dann auf in eine dezentrale Zukunft. Gibt es Fragen oder Anregungen? Okay, dann danke fürs Zuhören.